Der Juni ist da, der Monat mit dem längsten Tag und der kürzesten Nacht, nämlich der Sommersonnenwende. Ihr hört den PTR Heute Podcast. Mein Name ist Cornelia Neth und ich darf heute für Benedikt übernehmen, der sich im wohlverdienten Urlaub befindet. Die Sonne lässt sich heute leider überhaupt nicht blicken, ganz im Gegenteil, wir blicken zurück auf ganz, ganz viele Regentage. Ich hoffe, euch da draußen geht's allen gut und den vom Hochwasser Betroffenen drücken wir natürlich ganz fest die Daumen, dass ihr halbwegs unbeschadet da durchkommt. Passt bitte alle auf euch auf. Aber jetzt zurück zum eigentlichen Thema bzw. zu unseren Themen heute. Kann es sein, dass Softdrinks Vorhofflimmern verursachen? Warum sollten Kinder mehr malen? Welche Mythen gibt es über Multiple Sklerose und ja, was gibt's Neues für die Wechseljahre? Steigen wir direkt ein mit dem Vorhofflimmern. Laut einer aktuellen Studie aus Shanghai kann nämlich ein hoher Konsum von süßen Getränken wahrscheinlich das Auftreten von Vorhofflimmern begünstigen. Auch ganz ohne Zucker mit Süßstoffen. Aber viele Softdrinks sind voller Zucker und enthalten damit leere Kalorien, die nicht sättigen und auch keine wirklichen Nähr- oder Mehrwerte für den Körper haben. Wer also Süßgetränke nicht als seltenen Genuss, sondern zur alltäglichen Flüssigkeitszufuhr anstelle von Wasser trinkt, tut seinem Körper damit keinen Gefallen. Die kürzlich veröffentlichte Studie legt nahe, dass ein hoher Konsum von süßen Getränken, sowohl zuckerhaltig als auch künstlich gesüßt, das Risiko für Vorhofflimmern erhöhen kann. Die Forschergruppe von der Yeo Tong Universität in Shanghai hat britische Gesundheitsdaten analysiert, um herauszufinden, ob Menschen, die viele Süßgetränke trinken, ein höheres Risiko für Vorhofflimmern und damit auch wieder ein höheres Risiko für einen Schlaganfall haben. Die Forscher haben sich die Daten aus der UK Biobank angeschaut, einschließlich der genetischen Risikoscores für Vorhofflimmern und Ernährungsfragebögen analysiert von über 200.000 Teilnehmern im Alter von 37 bis 73 Jahren. Das Ganze wurde über einen Zeitraum von knapp 10 Jahren beobachtet und da wurde eben das Auftreten von Vorhofflimmern beobachtet. Menschen, die mehr als 2 Liter gezuckerte Süßgetränke pro Woche konsumiert haben, hatten ein um 10% erhöhtes Risiko für Vorhofflimmern und diese signifikante Erhöhung war vor allem bei Rauchern beobachtbar. Der Konsum von über 2 Litern künstlich gesüßter, kalorienfreier Getränke pro Woche führte zu einer noch höheren Risikoerhöhung von nämlich 20%. Die genauen Gründe für diese Beobachtungen sind den Forschern allerdings noch unklar. Ja, der Konsum von maximal 1 Liter purem Fruchtsaft pro Woche war mit einem geringen Risiko für Vorhofflimmern verbunden. Teilnehmer mit genetisch bedingtem hohen Risiko für Vorhofflimmern waren besonders gefährdet. Bei diesen Personen erhöhte sich das Risiko durch den Konsum süßer Getränke um mehr als das Dreifache. Insgesamt zeigt diese Studie natürlich, dass der hohe Konsum von süßen Getränken mit einem erhöhten Risiko für Vorhofflimmern verbunden ist. Allerdings handelt es sich um eine sogenannte prospektive Beobachtungsstudie, die zwar Assoziationen, aber eben keine kausalen Zusammenhänge nachweisen kann. Es wird also vermutet, dass ein häufiger Konsum süßer Getränke ein Marker für einen generell ungesunden Lebensstil sein könnte, der weitere Risikofaktoren für Herzerkrankungen automatisch mit sich bringt. Die Empfehlung der Forscher und Ernährungsexperten lautet, Wasser als Standardgetränk zu wählen und süße Getränke, ob jetzt zuckerhaltig oder künstlich gesüßt, nur in Maßen zu konsumieren. Außerdem sollte man regelmäßig seinen Puls kontrollieren. Besonders bei älteren Menschen kann das helfen, Vorhofflimmern frühzeitig zu erkennen und damit das Risiko für Schlaganfälle zu reduzieren. Von den Softdrinks geht's zu den Kindern. Kinder, auch meine, malen gerne und das ist, Überraschung, total gesund. Malen bietet viele gesundheitliche Vorteile für Kinder und Erwachsene. Für Kinder hilft Malen spielerisch bei der Entwicklung wichtiger Fähigkeiten. Es fördert die Handmuskulatur und die Feinmotorik. Es unterstützt die Hand-Augen-Koordination und stärkt die Konzentration. Auch ältere Menschen können ihre Fingerfertigkeit durchs Malen erhalten oder sogar verbessern. Studien zeigen außerdem, dass Malen und Zeichnen die Gedächtnisleistung steigern können indem es neuronale Verbindungen im Gehirn entstehen lässt. Und Kindern kann es helfen, Erlebtes besser zu verarbeiten, also den Gefühlen auch mal Ausdruck zu verleihen. Malen trägt außerdem zur Stressbewältigung bei, weil es die Achtsamkeit fördert. Und das Ausmalen von Vorlagen kann hierbei besonders hilfreich sein, weil es ganz ohne Leistungsdruck eine Kreativität ermöglicht und man vielleicht auch einfach mal nichts denken muss, sondern einfach nur handelt. Ja, passend dazu haben wir von Peter heute ganz süße Ausmalbilder vom Zienchen zum Download zur Verfügung gestellt. Das könnt ihr euch auf peterheute.de ausdrucken und vielleicht sogar in der Apotheke für die Kinder auslegen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß damit. Ja, unser nächstes Thema switcht von den Kindern in die andere Richtung, nämlich zu den Frauen, die in Richtung Wechseljahre tendieren. Ja, die Marke Femibion ist ja in erster Linie bekannt für ihre Nahrungsergänzungsmittel für Schwangere und eben Personen mit Kinderwunsch. Jetzt wurde allerdings die Produktpalette um zwei Nahrungsergänzungsmittel für die Wechseljahre erweitert. Mit Femibion Menopause Hitzewallungen und Femibion Menopause Plus adressiert das Unternehmen Frauen ab etwa 45 Jahren, die Anzeichen der Wechseljahre spüren, also Hitzewallungen, Müdigkeit, Schlafstörungen. Beide Produkte enthalten als Hauptbestandteil einen Hopfenextrakt. Und da ist das enthaltene Phytoöstrogen der Kandidat, der bei den Hitzewallungen helfen soll. Die Nahrungsergänzungsmittel der neuen Reihe sind gluten- und laktosefrei und außerdem ohne Schweinegelatine hergestellt. Ja, jetzt mal noch ein bisschen genauer. Femibion Menopause Hitzewallungen enthält 66,67 Milligramm Hopfenblütenextrakt und davon sind 100 Mikrogramm Phytoöstrogen 8 Prenyl Narin Genin, also 8 PN. Und eine Packung beinhaltet 30 Tabletten. Der Hersteller empfiehlt die tägliche Einnahme einer Tablette über die Dauer von mindestens 4 Wochen. Femibion Menopause Plus beinhaltet eine Hopfentablette mit 100 Mikrogramm 8 PN und eine Vitamin-Mineralstoff-Kombinationstablette. Darin sind unter anderem die Vitamine A, C, D, E und K, B-Vitamine und Mineralstoffe wie Calcium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer und Selen enthalten. Diese Tablette soll laut dem Hersteller den Energiestoffwechsel, die geistige Leistungsfähigkeit, die Knochengesundheit unterstützen. Und auch für Menopause Plus wird eine tägliche Einnahme beider Tabletten in dem Fall über einen Zeitraum von mindestens 4 Wochen empfohlen. Eine Packung enthält Tabletten für je 30 Tage. Ja, wer soll es besser nicht nehmen? Der Hersteller weist hier darauf hin, dass Hopfen Schläfrigkeit verursachen kann. Vor der Einnahme von Femibion Menopause sollte immer ärztlicher Rat eingeholt werden, weil die Produkte eben Phytoöstrogene enthalten und bei unerwünschter Wirkung sollte die Einnahme beendet und ebenfalls ärztlicher Rat eingeholt werden. Die positive Nachricht, Femibion Menopause ist exklusiv in Apotheken erhältlich und Apotheken können beim Hersteller auch Werbematerial anfordern. Ja, dann kommen wir zu unserem letzten Thema des Tages. Der letzte Donnerstag im Mai war auch in diesem Jahr wieder ein ganz besonderer Tag für Menschen auf der ganzen Welt, die mit Multipler Sklerose, also MS, leben. Der letzte Donnerstag war nämlich der Welt-MS-Tag. Der wird jedes Jahr begangen, um das Bewusstsein für diese chronisch-neurologische Erkrankung ein bisschen zu schärfen und vor allem, um auch Solidarität mit den Betroffenen zu zeigen. Denn trotz der Tatsache, dass MS weltweit Millionen von Menschen betrifft, gibt es immer noch viele Vorurteile und falsche Informationen über die Krankheit. Anlässlich des Welt-MS-Tages klären wir heute nochmal rund um Mythen über MS auf. Mythos 1. MS steht für Muskelschwund. Das ist falsch. MS steht für Multiple Sklerose und das ist eine chronisch entzündliche, also nicht ansteckende Erkrankung des zentralen Nervensystems. Das Immunsystem richtet sich gegen den eigenen Körper und zerstört Teile von Nervenfasern, die maßgeblich an der Weiterleitung von Impulsen beteiligt sind. Durch die Erkrankung sind vielfache, also multiple, Stellen des Nervensystems betroffen, sodass in der Folge verschiedene Symptome auftreten können, beispielsweise Muskelschwund. Das variiert aber von Patient zu Patient. Mythos 2. MS betrifft nur Frauen. Auch das ist falsch. Frauen sind zwar doppelt so häufig betroffen, aber MS trifft auch Männer. Die Krankheit kann tatsächlich einfach bei jedem auftreten, egal in welchem Alter. Am häufigsten tritt sie zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr auf. Es gibt allerdings Fälle von MS, die bei Kindern oder älteren Erwachsenen diagnostiziert werden. Warum das so ist, das ist überhaupt nicht geklärt. Es ist wohl möglich, dass manche Faktoren wie Hormone, ein schwaches Immunsystem oder auch die Umwelt einen Einfluss darauf haben könnten. Mythos 3. Sport kann man bei MS nicht machen. Sport ist verboten. Ihr habt schon erahnt, auch das ist falsch, denn anders als oft vermutet, ist körperliche Betätigung bei MS sogar sinnvoll und wichtig. Neben den allgemeinen Vorteilen bringt Sport bei MS-Patienten noch weitere Vorteile mit sich, nämlich Symptome wie Fatigue, also Müdigkeit, Spastik, Schwächen oder auch Koordinationsprobleme können laut der Deutschen Multiple Sklerose-Gesellschaft verbessert werden. Wichtig ist es aber hier, eine geeignete Sportart zu wählen und vor allem auch auf die persönlichen Belastungsgrenzen zu achten. Mythos 4. Ob man MS hat, kann man ganz einfach über einen Selbsttest herausfinden. Ja, das ist natürlich auch falsch. Die Diagnose der multiplen Sklerose umfasst viele körperliche Untersuchungen, Tests und vor allem auch bildgebende Verfahren. Ein Arzt muss eine ausführliche Anamnese erheben und untersucht den Patienten eben auf diese MS-typischen Symptome. Dann wird eine Kernspintomographie gemacht, da zeigen sich dann Veränderungen im Gehirn und Rückenmark, die oftmals in Verbindung gebracht werden mit der Erkrankung, und über eine Punktion vom Knochenmark kann man dann spezifische Proteine im Nervenwasser untersuchen, die bei MS-Patienten häufig vorkommen. Außerdem kann man elektrische Aktivitäten in Hirn und Rückenmark messen und da eben Hinweise auf MS finden, aber keineswegs durch einen Selbsttest. Mythos 5. Mit MS landet man immer im Rollstuhl. Das ist natürlich die größte Angst unter allen MS-Betroffenen. Realität muss sie aber nicht werden. Es gibt für Multiple Sklerose keine einheitliche Behandlung, weil jeder Verlauf anders ist. Wichtig ist es aber, sich von einem Neurologen oder von einem anderen Facharzt behandeln zu lassen, der Erfahrung hat. Meistens erfolgt die Behandlung medikamentös, um die Häufigkeit und vor allem die Schwere der Schübe zu verringern oder auch die Symptome zu kontrollieren und das Fortschreiten der Erkrankungen zu verzögern. Man kann aber auch selber Einfluss nehmen durch einen gesunden Lebensstil mit einer ausgewogenen Ernährung, viel Schlaf und entsprechend Bewegung. So, das war's für heute vom PTA Heute Podcast. Nächste Woche wird euch Benedikt wieder hier begrüßen. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich wünsche euch allen eine gute Woche und passt gut auf euch auf. Bis bald.